Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Das war heute die letzte Bilanzvorlage von Siemens-Chef Joe Kaeser und er rechtfertigte seinen Konzernumbau von Siemens auch vor dem Hintergrund der Corona-Krise.
Siemens Healthineers, Siemens Energy und die neue Siemens AG, wenn Sie so wollen, sind hervorragend positioniert, um erfolgreich und gestärkt aus der Pandemie herauszukommen, aber auch besonders die Zukunft in ihren jeweiligen Branchen aktiv zu gestalten.
Mehr zur Bilanz von Siemens in dieser Sendung. Außerdem die Telekom traut sich noch mehr zu und erhöht die Prognose. Die britische Wirtschaft wächst wieder und ein Jahr nach der Bekanntgabe, wie steht es um das Tesla-Projekt in Grünheide? Zunächst aber schalten wir in den Handelssaal der Frankfurter Börse zu. Claudia Wehrle, in dieser Woche gab es für die von der Corona-Krise arg gebeutelte Luftfahrtbranche den Hoffnungsschimmer, die Meldung über einen Durchbruch beim Impfstoffkandidaten von BioNTech und Pfizer. Hat die Aktien von Lufthansa und Co. zweistellig in die Höhe schnellen lassen? Die Lufthansa startet darüber hinaus ab heute einen Probelauf mit Corona-Schnelltests und hat sich nun auch mit der Gewerkschaft Verdi auf ein Sparprogramm geeinigt. Also, Frau Wehrle, alles auf dem Weg zum Besseren?
Ich formuliere es mal so, es gibt zumindest ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, aber die äußeren Rahmenbedingungen sind ja sowohl für die Airlines als auch für die Flughafenbetreiber sehr schwierig. Aktien der Fraport gehören heute zu den Verlierern im MDAX. Sie geben fast 3% nach. Lufthansa-Aktien haben sich inzwischen wieder von ihrem Tageshoch entfernt, jetzt 0,2% im Minus. Kurz vor der Sendung habe ich mit Michael Gierse über die Lage der Branche gesprochen. Michael Gierse ist Fondsmanager bei Union Investment. Zunächst ging es in dem Gespräch um die Lufthansa, dass die Beschäftigten nun auf Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld verzichten, dass es keine Lohnerhöhungen geben wird bis Ende 2021, dass ein Abfindungsprogramm starten soll. Wie sehr das alles der Lufthansa hilft, um wieder solider dazustehen, wollte ich von Michael Gierse wissen. Hier ist seine Antwort.
Aus meiner Sicht ist das eine sehr gute Maßnahme, die die Lufthansa hier ergriffen hat, sich mit beiden zu einigen. Denn das Bodenpersonal und die Piloten sehen ja selber, sie können nicht fliegen und das Unternehmen steht kurz vorm Abgrund. Und wenn sie hier keine Zugeständnisse machen, ist das Überleben in Frage gestellt. Deswegen ist das absolut notwendig und ich finde das wirklich gut.
Wenn es um die Verteilung der Corona-Impfstoffe geht, hofft die Lufthansa auf lukrative Frachtgeschäfte. Wie viel Potenzial ist denn da drin?
Okay, also der Impfstoff hilft auf den ersten Blick erstmal, aber wir müssen schauen, wie das dann im Detail umgesetzt wird. Ich denke mal, die Lufthansa ist fixiert eher auf Geschäftsreisende und das dauert wesentlich länger, bis sich die erholen als die Privatreisenden. Also im nächsten Jahr könnten die Privatreisenden zurückkommen. Das, denke ich mal, hat eine größere Wahrscheinlichkeit, weil jeder Chef von einem Unternehmen ist natürlich erstmal für die Sicherheit seiner Mitarbeiter verantwortlich. Aber die Privatperson, die ist ja für sich selber verantwortlich, die kann ja selber entscheiden. Und ich denke mal, es ist ein großer Drang vorhanden, privat zu reisen, also in den Urlaub zu fliegen, weil man hat jetzt so lange darauf verzichten müssen. Und deswegen glaube ich, dass die Privatreisen relativ schnell zurückkommen werden.
Wie ist es denn um die Lufthansa bestellt? Gibt es wirklich Licht am Ende des Tunnels?
Ja, ich glaube, wir sehen ein kleines Licht am Ende des Tunnels. Der Tunnel ist allerdings lang. Wir können allerdings feststellen, dass der Staat, also die Bundesrepublik Deutschland, alles dran setzt, um diese Fluggesellschaft zu erhalten. Bei Air Berlin, da hat man gesagt, okay, auf die können wir verzichten. Und wir sehen gerade in Norwegen, auch der norwegische Staat verzichtet auf die Weiterfinanzierung einer privaten Gesellschaft, nämlich Norwegian, denn die haben dort auch die SAS. Also, jedes Land versucht, seinen quasi Monopolisten zu erhalten, weil man möchte gerne ein Netzwerk haben aus seinem Land. Und deswegen wird alles dran gesetzt, die Lufthansa zu erhalten.
Der Flughafenbetreiber Fraport hat heute Morgen darüber berichtet, dass die Passagierzahlen im Oktober auf niedrigem Niveau geblieben sind. Immerhin, bei der Fracht gab es Zuwächse. Wie sind denn die Perspektiven für die Branche?
Okay, der Oktober ist immer ein Monat, wo viel in den Urlaub geflogen wird. Das fiel dieses Jahr aus. Und entsprechend reagieren jetzt auch die Fluggesellschaften und dünnen ihr Flugnetz noch einmal aus. Das heißt, Im Winter werden wir, also in den folgenden Monaten, werden wir auch keine große Belebung sehen.
Aber die Fraport wird überleben?
Also ich denke mal, einige zentrale Flughäfen in Deutschland werden auf jeden Fall erhalten bleiben. Aber ob jetzt jeder Randflughafen wie Erfurt, Paderborn, um jetzt hier nur mal einige zu nennen, ob die überleben, das ist eher fraglich. Aber zentraler Flughafen wie Frankfurt, der bleibt erhalten.
Das sagt Michael Gierse von Union Investment. Ich habe ihn im Homeoffice erreicht.
Also Frankfurt bleibt erhalten, das ist beruhigend, Frau Werle. Schauen wir mal auf den DAX bei Ihnen in Frankfurt. Immer noch die Impfstoff-Euphorie oder lässt das jetzt so allmählich nach?
Ja, von Euphorie kann eigentlich keine Rede mehr sein. Der DAX jetzt 1% im Minus, er fällt auf 13.086 Punkte. Aber natürlich, Erleichterung ist nach wie vor da, dass es zumindest die Aussicht gibt, dass bald ein Corona-Impfstoff zur Verfügung stehen wird. Angesichts der starken Gewinne zu Beginn der Woche werden jetzt Gewinne mitgenommen.
Siemens verdient auch in der Krise Geld, muss aber die Dividende senken. Wie kommt das an?
Die Geschäftszahlen sind mit sehr gemischten Gefühlen aufgenommen worden. Zwar ist das vierte Quartal ganz gut gelaufen, aber der verhaltene Geschäftsausblick hat doch viele enttäuscht. Siemens-Aktien gehören heute zu den großen Verlierern im DAX. Sie verlieren mehr als 3%.
Die Telekom erhöht die Jahresprognose erneut. Gibt es da Beifall in Frankfurt?
Ja, es gibt auch Kaufempfehlungen für die Aktie. Wir sehen jetzt zwar nur noch ein leichtes Plus, aber das alles kommt hier gut an.
Der Stromversorger, Stromproduzent RWE kann die Corona-Krise offenbar nur wenig anhaben, diesem Produzenten. Wie sehen das die Experten an der Börse?
Die großen Energieversorger haben sich ja vor ein paar Jahren entschlossen, ihre Geschäftsmodelle komplett neu zu überarbeiten, neu zu gestalten. Für RWE zahlt sich der Umbau zum Ökostromkonzern auch aus. Es gab in den ersten 9 Monaten in diesem Jahr Zuwächse im Geschäft, beispielsweise mit den erneuerbaren Energien. Ziel ist es von RWE, diesen Geschäftsbereich jetzt in Zukunft auch weiter auszubauen. Hier an der Börse hat das allerdings keinen großen Jubel ausgelöst. Die Aktien von RWE sind 0,3% im Minus.
Bilfinger, der Industriedienstleister, der sagt heute selbst, man stelle sich nicht zum Verkauf. Wie wird das denn bewertet?
Das Unternehmen schreibt rote Zahlen. Die Corona-Pandemie macht Bilfinger zu schaffen, aber schon zuvor war es ein Konzern, der sich neu aufgestellt hat. Aus dem ehemaligen Baukonzern ist ein Unternehmen geworden, das sich auf Industriedienstleistungen spezialisiert. Jetzt will man sich nur noch auf wenige Geschäftsbereiche konzentrieren, will Stellen abbauen, aber sich übernehmen lassen. Das habe man nicht vor, so der Vorstandschef. Die Aktien mehr als 5% im Minus.
Dann noch kurz Euro, Gold und Anleihen.
Der Euro wird mit einem $18.07 gehandelt, die Umlaufrendite von minus 0,5 auf minus 0,51% gesunken und die Feinunze Gold $1.871. In Euro umgerechnet sind das 1.584,15 €.
Vielen Dank nach Frankfurt, Claudia Wehrle. 7 Jahre lang war Joe Kaeser Vorstandschef von Siemens. Unter keinem seiner Vorgänger wurde Siemens so umgebaut wie unter dem selbstbewussten Finanzfachmann. Kaeser wird offiziell auch noch bis Februar Vorstandsvorsitzender bleiben, auch wenn sein Nachfolger Roland Busch seit dem Beginn des neuen Geschäftsjahres am 1. Oktober bereits alle operativen Fäden in der Hand hält. Heute also noch einmal, ein letztes Mal, Bilanzauftritt von Joe Kaeser. Unser Korrespondent Michael Watzke berichtet.
Der Niederbayer Joe Kaeser ist kein Mann des Konjunktivs, kein Vertreter des
hätte, würde, wollte. Ich glaube, es zahlt sich hier aus, dass ich immer dann zu dem Zeitpunkt mich geäußert habe, als es etwas zu sagen gab. Ich habe mir nichts aufgehoben, was ich dann einmal zum Ende hin noch sagen wollte.
Der scheidende Siemens-Chef hat sich in seiner 7-jährigen Amtszeit oft politisch geäußert, was nicht immer allen gefiel. Etwa wenn Kaeser den nun ebenfalls scheidenden US-Präsidenten Donald Trump dafür kritisierte,
dass das mächtigste Amt der Welt in Verbindung gebracht wird mit Rassismus. Jetzt sprechen alle darüber. Da ist es auch zu spät.
Kaeser empfindet es insgeheim als Genugtuung, dass Trump bald aus dem Weißen Haus ausziehen muss und dessen Nachfolger Joe Biden sei mit seinem geplanten Investitionsprogramm ein Segen für Siemens.
$2 Billionen in Infrastruktur, in erneuerbare Energien, in Mobilität und andere infrastrukturelle Ausprägungen. Das ist genau das, wo wir in der Hauptsache tätig sind.
Siemens hat die Covid-Pandemie bis jetzt gut überstanden. Der Umsatz auf Vorjahresniveau, die Marge stabil, der Gewinn nur moderat gesunken. Vor allem aber der höchste Cashflow seit 10 Jahren für den Konzern, den man früher mal eine Bank mit angeschlossener Elektroabteilung nannte. In Corona-Zeiten sind genügend finanzielle Reserven ebenso Gold wert wie der wichtige Handelspartner China, mit dem Siemens schon wieder zweistellige Zuwachsraten erzielt.
Es ist eine gewaltige Dynamik in diesem Land und es sieht so aus, als würde auch dieses Mal wieder nach der Finanzkrise 2009 China der Weltwirtschaft eine sanfte Landung bereiten.
Und so kann Siemens-Finanzchef Ralf Thomas den Aktionären vor der virtuellen Hauptversammlung Anfang nächsten Jahres eine Dividende von 3,50 Euro in Aussicht stellen.
Bereinigt um den Marktwert der Abspaltung von Siemens Energy in Höhe von 10%, stellt dies gegenüber den 3,90 Euro aus dem Vorjahr eine stabile Dividende dar.
An dieser Stelle fällt Joe Kaeser, der seine Zeit bei Siemens bilanzieren soll, dann doch nochmal in den Konjunktiv.
Es hätte mehr sein können, vielleicht sogar sollen. Aber vielleicht nicht unbedingt müssen. Das Wünschenswerte mit dem Machbaren in Einklang zu bringen, erfordert Geduld und eben auch Kompromissbereitschaft.
Diese Lektion gibt Kaeser seinem Nachfolger Roland Busch mit auf den Weg. Der sitzt in der Online-Pressekonferenz neben ihm. Busch verspricht Kontinuität beim Übergang und er will die Chancen der Digitalisierung nutzen, auch und gerade in Corona-Zeiten.
Mit GlaxoSmithKline, weltweit die Nummer 1 bei Impfstoffen, hat Siemens einen digitalen Zwilling für die Impfstoffproduktion entwickelt. Mithilfe von Tests und Erprobungen in dieser virtuellen Anlage kann die Zeit zur Markteinführung eines Impfstoffs um rund 25% reduziert werden. Zudem erhöhen sich Ausbeute und Qualität und es fällt rund 10% weniger Abfall an.
Für 2021 rechnen Busch und Kaeser mit einer moderaten Gewinnsteigerung bei Siemens, trotz erheblicher Währungsbelastungen, die nach Corona aus der unsicheren politischen und weltwirtschaftlichen Lage entstehen können.
Michael Watzke, geradezu beflügelt durch den Zusammenschluss der US-Tochter T-Mobile mit dem kleineren Konkurrenten Sprint, traut sich die Deutsche Telekom nun erneut mehr zu. Aus Bonn berichtet Christiana Vital.
Das rasante Wachstum geht für das Bonner Unternehmen weiter. Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um fast 32% auf 26,4 Milliarden Euro. Damit übertrifft die Telekom die Prognosen der Analysten. Vor allem das starke Ergebnis der amerikanischen Tochter T-Mobile US trägt zu diesem Wachstum bei. Seit der Fusion mit dem Konkurrenten Sprint hat T-Mobile US mehr als 100 Millionen Kunden. Damit ist das Unternehmen jetzt die Nummer 2 auf dem amerikanischen Markt hinter AT&T. Aber auch das Deutschlandgeschäft der Telekom kann sich sehen lassen. Fast 100.000 neue Breitbandkunden hat der Konzern im dritten Quartal hinzugewonnen. Die Gründe dafür sind die seit Monaten geltenden Alltagsbeschränkungen und die steigende Zahl der Homeoffice-Nutzer. Auch der Streamingdienst Magenta TV konnte davon profitieren. In Deutschland bereitet allerdings die Tochter T-Systems Sorgen. Weil viele Unternehmen Investitionen gerade scheuen, sind die Aufträge um ein Viertel eingebrochen. Insgesamt aber erhöht die Telekom ihre Prognose für das Gesamtjahr. Der Bonner Konzern rechnet mit einem Betriebsergebnis von 35 Milliarden Euro.
Christian Avital. Nach ihrem Corona-bedingten Rekordabsturz hat die britische Wirtschaft im Sommer wieder kräftig Boden gut gemacht. Aus London berichtet Imke Köhler.
Die britische Wirtschaft hat im dritten Quartal massiv zugelegt und ist um 15,5% gewachsen. Das ist ein Rekordwert. Allerdings folgt er auf einen negativen Rekordwert vom zweiten Quartal. Denn im Frühjahr war das Bruttoinlandsprodukt zunächst um fast 20% eingebrochen. Damit hat sich die Wirtschaft unterm Strich zwar erholt, ist aber bei weitem noch nicht wieder auf dem alten Niveau. Und zugleich sind die Sorgen groß, dass die Zahlen für das vierte Quartal wegen neuer Lockdowns wieder deutlich schlechter ausfallen werden. Im Vergleich zum Stand von vor einem Jahr, dem letzten Quartal 2019, das noch nicht von der Corona-Pandemie erschüttert war, ist die britische Wirtschaft derzeit fast 10% kleiner. Die Bank of England war zuletzt davon ausgegangen, dass die Wirtschaft erst Anfang 2022 wieder das Niveau erreichen wird, das sie vor der Pandemie hatte. Allerdings war zum Zeitpunkt dieser Prognose noch nichts über den Durchbruch bei der Suche nach einem Impfstoff bekannt. Der könnte die wirtschaftliche Erholung beschleunigen.
Imke Köhler, 9 Jahre nach dem Beschluss holt der beschleunigte Atomausstieg nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima die Bundesregierung ein weiteres Mal ein. Der finanzielle Ausgleich für bestimmte Kraftwerksbetreiber muss noch einmal komplett neu geregelt werden. Die Gesetzesänderung von 2018 sei unzureichend und außerdem wegen formaler Mängel nie in Kraft getreten, entschied das Bundesverfassungsgericht nach einer Klage des Energiekonzerns Vattenfall. Bernd Wolf dazu aus Karlsruhe.
Das Wort schlampig dürfte im Beratungszimmer der Verfassungsrichter sicher mehrfach gefallen sein. Ihr Beschluss zur Vattenfall-Klage lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Es kommt auch nicht oft vor, dass ein Gesetzgeber ein Gesetz erlässt und es tritt nie in Kraft, weil schlampig gearbeitet wurde. Die Art und Weise, wie die damalige Bundesregierung den Atomausstieg umgesetzt hat, ist verfassungswidrig. Der klagende schwedische Energieversorger Vattenfall ist in seinem Grundrecht auf Eigentum verletzt. Denn die Entschädigungsregeln, wie sie das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zum beschleunigten Atomausstieg nach dem Fukushima-GAU vorgeschrieben hatte, diese Regelungen sind nie in Kraft getreten, wegen Verfahrensfehlern der Regierung. Karlsruhe hatte am Nikolaustag 2016 den Atomausstieg grundsätzlich für zulässig erklärt. Die Bedingung, der Gesetzgeber müsse bis 2018 in einer Novelle des Atomgesetzes regeln, welcher Energieversorger für welche abgeschalteten AKW wie viel Entschädigung bekommt. Einmal für entgangene Gewinne und zum anderen für vergebliche Investitionen. Denn im September 2010, also ganz kurz vor Fukushima im März 2011, da hatte die damalige schwarz-gelbe Regierung Merkel-Rösler noch eine Laufzeitverlängerung der AKW um viele Jahre beschlossen. Nach der Reaktorkatastrophe in Japan nahm sie die umstrittene Laufzeitverlängerung schnell zurück. 2016 dann das Urteil des Verfassungsgerichts mit der Auflage an den Gesetzgeber, die Kraftwerksbetreiber zu entschädigen. Diese hofften zunächst auf knapp 20 Milliarden Euro. Die 2016 regierende GroKo verabschiedete ein Gesetz, machte jedoch schwerste Verfahrensfehler. Eine notwendige Erklärung der EU-Kommission wurde nicht eingeholt, die Summen waren zu unbestimmt und der Zeitpunkt des Inkrafttretens unklar. Die Politik sprach nur noch von einer kleinen einstelligen Milliardensumme. Vattenfall klagte erneut. Mit Erfolg. Der erste Senat unter Gerichtspräsident Stefan Habert sagt, der Gesetzgeber ist weiterhin zur alsbaldigen Neuregelung verpflichtet, um die Grundrechtsverstöße zu beseitigen. Vattenfall begrüßt den Verfassungsgerichtsbeschluss und darf jetzt hoffen, durch neue, verfassungskonforme gesetzliche Regelungen doch noch Geld für seine stillgelegten AKW in Krümmel und Brunsbüttel zu bekommen. In einer weiteren Klage vor dem Internationalen Schiedsgericht der Weltbank ICSID in Washington fordert Vattenfall für den 2011 verordneten Atomausstieg noch einmal Schadensersatz in Höhe von 5 Milliarden Euro.
Bernd Wolf zur Klage des Energiekonzerns Vattenfall in Karlsruhe. Und Themenwechsel. Seit exakt einem Jahr steht fest, ein kleines Stück östlich von Berlin entfernt will der US-Autobauer Tesla ein hochmodernes Werk für Elektrofahrzeuge bauen. Den gesamten europäischen Markt will der aktuell wertvollste Autohersteller der Welt von hier aus versorgen. Großem Jubel in der Region Berlin-Brandenburg folgten aber auch Proteste und Bedenken. Wie steht es heute um das Projekt? Michael Nowak hat das recherchiert.
Diese Nachricht ließ vor einem Jahr Deutschland aufhorchen. Tesla-Chef Elon Musk kündigte fast nebenbei bei der Preisverleihung des Goldenen Lenkrads in Berlin eine Milliardeninvestition an.
We've decided to put the Tesla Gigafactory Europe in the Berlin area.
Wir haben uns entschieden, die europäische Tesla Gigafactory in der Berliner Region zu bauen, so Elon Musk. Auf eine Gewerbefläche im brandenburgischen Grünheide fiel die Wahl, etwa 5 Kilometer entfernt von der Berliner Stadtgrenze. Brandenburgs Landespolitiker freuten sich über den Coup, wenngleich mit märkischer Zurückhaltung. Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD.
Wir haben uns hier in einem europaweiten Standortwettbewerb durchgesetzt. Es gibt offensichtlich überzeugende Vorzüge dieser Region. Wir haben den Rohstoff der Zukunft, wir haben erneuerbare Energien in Brandenburg, wir sind Spitzenreiter in Deutschland. Und ich bin besonders froh als Ministerpräsident, dass sich das jetzt auch Stück für Stück in Arbeitsplätzen für unser Land auszahlt.
8000 Arbeitsplätze verspricht Tesla-Chef Musk schon für den Start der Elektroautoproduktion im nächsten Sommer. Später könnte die Zahl auf 12.000 ansteigen. Immerhin sollen hier mindestens 500.000 Elektroautos jährlich vom Band rollen. Dafür lässt Tesla auf dem künftigen Werksgelände tausende Bäume fällen. Der Wasserverbrauch könnte gar dem einer 70.000 Einwohnerstadt entsprechen. Protest formiert sich. Die Sängerin Julia Neigel, eine der Wortführerinnen, sorgt sich um angrenzende Wälder.
Die kumulativen Vorhaben sind unüberschaubar. Wir wissen nicht, wie groß die sind. Aber wir gehen davon aus, dass sie die gesamten Naturschutzgebiete zerreißen und zerstören würden. Und insofern ist es besser, jetzt einzuschreiten, als alles kaputt machen zu lassen.
Weiterer Streitpunkt. Während Tesla bis heute auf die Erlaubnis zum Bau seiner Gigafactory wartet, werden mit vorläufigen Genehmigungen des Brandenburger Landesumweltamts Tatsachen geschaffen. Straßen entstehen, Produktionshallen werden errichtet, in einer Geschwindigkeit, die auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, imponiert.
Ich glaube, dass viele jetzt mit Staunen hierher schauen nach dem neuen Tesla-Standort. Und wenn es uns gelingt, tatsächlich in wenigen Monaten eine der modernsten Fabriken der Welt hier zu errichten, dann sollten wir diesen Schwung nutzen, um auch in anderen Bereichen schneller zu werden.
Tesla-Chef Elon Musk selbst besucht mehrfach die Baustelle und drückt ebenfalls aufs Tempo.
Great work. In fact, you see how quickly the progress.
Super Arbeit. Man sieht ja, wie schnell der Fortschritt hier geht.
You know, I believe in speed.
Ich glaube an Geschwindigkeit. Und jetzt mal ernsthaft, ich denke, es ist wichtig für das Klima, dass wir hier schnell vorankommen.
Ein Jahr nach der Tesla-Ankündigung, eine Gigafactory bei Berlin bauen zu wollen, ist schon weit mehr als ein Rohbau fertig. Die ersten Vorstellungsgespräche laufen. Zwar hat Tesla immer noch keine abschließende Genehmigung, dass die kommt, daran zweifelt aber kaum jemand ernsthaft. Das ehrgeizige Ziel bleibt Produktionsstart im nächsten Sommer.
Michael Nowak zum Tesla-Werk. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Das Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen und die für nächstes Jahr erwartete Nullrunde bei den Renten stehen heute im Mittelpunkt. Lediglich die Rentnerinnen und Rentner im Osten dürfen 2021 noch mit einer kleinen Erhöhung rechnen.
Gerecht verteilt werden die finanziellen Lasten der Pandemie zwischen den Generationen damit nicht, findet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Während die Alten an Lohnzuwächsen im Aufschwung fast voll beteiligt werden, verhindert das Rentenrecht bei sinkendem Lohnniveau eine entsprechende Kürzung der Altersbezüge. Mehr als die Null kann Rentnern nicht passieren. Bis 2018 war es noch möglich, unterbliebene Kürzungen in den Folgejahren nach und nach weiterzugeben in Form geringerer Rentenerhöhungen. Die im langen Aufschwung risikoblind gewordene Rentenpolitik von Union und SPD hat selbst diesen kleinen Überforderungsschutz der Jungen gekippt. Sie müssen nach Corona doppelt strampeln. Schon in wenigen Jahren sei bei weiter sinkenden Einnahmen und steigenden Ausgaben das Polster der Rentenkasse aufgebraucht, mahnen die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Bis 2025 kann die Rentenversicherung die doppelte Haltelinie von 20% Beitragssatz und 48% Rentenniveau versprechen, aber dann? Wenn beide Grenzwerte auf Dauer nicht überschritten werden sollen, bleibt nur noch ein Mittel übrig, ein höherer Bundeszuschuss für die Rente. Und den müssen alle Steuerzahler bezahlen. Der Konjunktureinbruch in Deutschland fällt nach Einschätzung des Sachverständigenrates nicht ganz so schlimm aus, wie noch vor einigen Monaten befürchtet. Das freut den Reutlinger Generalanzeiger, der aber gleich einschränkt. Die Sorgen und die Unsicherheiten lassen jedoch nur gedämpften Optimismus zu. Dies zeigt sich auch daran, dass die meisten Unternehmen knapp 2 Monate vor Jahresende noch keine valide Prognose für das Gesamtjahr wagen. Beim Sachverständigenrat lassen sich ebenso überall zwischen den Zeilen die warnenden Finger erkennen. Das Handelsblatt beruhigt: Deutschland muss sich schon allein wegen seiner guten Mischung aus kleinen, mittleren und großen Unternehmen keine Sorgen wegen einer wirtschaftlichen Apokalypse machen. Aber die Politik, die im Großen und Ganzen ein ordentliches Krisenmanagement gemacht hat, muss nach vorn blicken. Das ist in einem Superwahljahr schwer, da hier oftmals das kurzfristige Denken überwiegt. Doch nun müssen auch unbequeme Debatten geführt werden.
Und das war sie, die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Und wir haben noch etwas Zeit, schauen nochmal auf den aktuellen Stand des DAX. Da sehen wir ein Minus von 1,1%, jetzt bei 13.073 Punkten. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr, dann mit meiner Kollegin Sandra Pfister am Mikrofon, und Wirtschaft am Mittag geht damit zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie nach den 14 Uhr Nachrichten hier Deutschland heute.